Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenspots mit mir, Katrin Berkenkopf, Redakteurin des Versicherungsmonitors und mit unserem Herausgeber Herbert Fromme. Hallo Herr Fromme.
Hallo Katrin Berkenkopf.
Ja, wir kommen in dieser Woche an einem Thema nicht vorbei, an dem alle Wirtschaftssendungen, Wirtschaftsseiten ebenfalls nicht vorbeigekommen sind. Die Bankenkrise und natürlich ihre Auswirkungen für die Versicherer. Das ist ja das, was uns besonders interessiert. Wobei ich mich dann schon frage, können wir da von der Bankenkrise als Einheit sprechen? Denn das, was in Amerika passiert ist, diese Banken, die geschlossen wurden von der Aufsicht und die spektakuläre Pleite oder Rettung vielmehr der Credit Suisse, sehen für mich doch recht unterschiedlich aus.
Ja, sind sie auch, aber sie haben schon miteinander zu tun. In den USA war das in zwei Fällen, es sind ja drei Banken, die da Probleme haben. Die eine war da auch so ein Kollateralschaden. Die beiden Banken, die zunächst gestrauchelt sind, die hatten das klassische Problem. Sie haben unglaublich hohe Einlagen angenommen, also von Kunden, die in der Pandemie da ihr Geld gebunkert haben. Vor allem Tech-Unternehmen, die viel Kapital von außen gekriegt haben, haben das Konto getan, nichts hat gemacht und jetzt ist die Pandemie vorbei und sie investieren wieder, geben Geld aus und so weiter. Und dieses Geld hatte die Bank, diese Silicon Valley Bank, in Langlauf Staatsanleihen angelegt. Langlaufend deswegen, weil man dann einen halben Prozentpunkt mehr bekam. Dann stellt sich raus, dass die Cashbestände sehr viel stärker abschmolzen als gedacht, also Kunden ihr Geld haben wollten. Und dann mussten sie von diesen Langläufern was verkaufen und da ja die Zinsen inzwischen gestiegen sind, sind die langlaufenden Anleihen mit vergleichsweise niedrigen Zinsen weniger wert. Verlust drauf gemacht, auf diese Anleihen was abgeschrieben. Die Verluste waren so hoch, dass sie auf sich gesagt hat, Schluss.
Das klang für mich auch ökonomisch alles nachvollziehbar. Bei der Credit Suisse hat man schon von so vielen Skandalen und Unglaublichkeiten gehört. Also ich sage nur, auch Nicht-Bankinteressierte werden ja vielleicht mitgekriegt haben, dass die mal so einen ehemaligen Top-Manager mit Privatdetektiven bespitzelt haben und so. Dass ich mich eher gefragt habe, wie haben die so lange durchgehalten und warum dann jetzt?
Weil das allgemeine Misstrauen von Anlegern gegenüber Banken durch die US-Entwicklung stark gestiegen ist. Ja, und Credit Suisse hat auch ein Problem mit Mismatches da, aber viel größeres Problem, wie Sie richtig sagen, mit Reputation und mit echten Verlusten aus krummen Geschäften, die sie gemacht haben. Und den Todesstoß hat ihr versetzt die Äußerung ihres größten Aktionärs, Saudi National Bank, deren Chef munter gesagt hat, also sie würden keinen einzigen Cent mehr reintun in diese Bank, was natürlich bedeutet, alle anderen versuchen so schnell wie möglich rauszukommen, wenn der größte Aktionär kein Geld mehr geben will. So ist es halt passiert.
Hat ihm jetzt aber auch nicht so viel gebracht, denn sein Geld ist jetzt so oder so weg, ne?
Zur Hälfte. Also das ist ja das Besondere an dieser Geschichte, dass die Aktionäre von Credit Suisse noch was kriegen, während die Besitzer von diesen AT1-Bonds nichts kriegen. AT1-Bonds, das sind diese nachrangigen Anleihen, Alternative Tier 1 heißt das, die als Eigenkapital gelten. Und das sind 16 Milliarden Franken gewesen, die sind vom Perdu.
Also aber es klang ja so, als ob die damit auch nicht rechnen konnten, ne? Es hieß ja immer, die waren jetzt handstreichartig, hätte das jetzt die Aufsicht beschlossen, ja, die sind jetzt ihr Geld los.
Ja, also die Aufsicht hat das beschlossen Sonntag, das stimmt. Aber es stand auch im Prospekt, dass das passieren könnte. Und Credit Suisse hat das bei mehreren Investorenkonferenzen immer wieder betont. Ich meine, die haben für diese Anleihe 9,5% gekriegt. Schon zu einem Zeitpunkt, wo der normale Zinssatz für Anleihen 1-2% war.
Könnte man auf einen gewissen Risikoaufschlag schließen?
Könnte man. Also die wollten 9,5%, aber dann bitte Sicherheit wie deutsche Staatsanleihen. Das klappt nicht. Also da ist mein Mitleid in Grenzen. Wobei, da wird es viele Klagen geben und da wird es dann irgendwelche Vergleiche geben oder auch nicht. Und auch große Namen dabei. Also PIMCO, der Anlageberater der Allianz, der hat diese große Investmenttochter, die hat 807 Millionen da drin, Dollar. Das ist eine Menge Holz. Ne? Die Versicherer selbst kaum.
Also. Genau, also die sind ja ganz glimpflich davon gekommen und das haben sie, glaube ich, vor allem Solvency II zu verdanken und genau. Den strengen Anlagerichtlinien.
Ne? So ist es. Also sie haben Solvency II verdanken. Aegon hat 3 Millionen drin, Allianz 1, ich glaube Zürich 2. Also, und wie gesagt, aber PIMCO, das ist aber Kundengeld, das ist nicht Allianzgeld, 807 Millionen.
Dann gucken wir mal, ob PIMCO dann auch zu den Klägern gehört. Kann man dann sagen, das ist für die Versicherer damit eigentlich jetzt schon durch? Oder was könnte für die jetzt noch zur Gefahr werden?
Dass andere Banken kippen, auch in Deutschland, ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Jetzt vor allem, wo die Zinserhöhungen weitergehen, also da ist noch viel Druck im Kessel. Und jedes Mal, wenn eine Bank kippt, da sind Versicherer, also die Allianz ist ja auch Aktionär von der Credit Suisse, da wird sie was abschreiben müssen. Also jedes Mal, wenn eine Bank kippt, sind die Versicherer beteiligt als Aktionäre, als Anleihebesitzer, als Kreditversicherer. Darf man auch nicht vergessen. Also da ist viel Beteiligung, das geht nicht ohne. Und in Deutschland kommt die Besonderheit dazu, dass zumindest zwei große Banken, Finanzbereiche da zusammenhängen. Das ist die R&V, die ist Teil der DZ-Gruppe, also ist auch auf der Bilanz.
Genossenschaftsbereich?
Genossenschaftsbereich und dann die öffentlichen Versicherer, die zum Sparkassenlager gehören. Und wenn da irgendwas passiert, ist das ein Lager. Also da geht das auch voll gegen die Zahlen der Versicherer. Und dazu kommt natürlich das große Problem, das ja den ganzen Schlamassel ausgelöst hat, die starken Zinssteigerungen, und das trifft natürlich auch die Versicherer.
Wobei die ja den Vorteil haben, dass sie zwar dann stille Lasten aufbauen müssen, aber dass sie ansonsten erstmal nicht weiter stört, ne? Wenn die Anleihen jetzt, die sie haben, an Wert verlieren.
Ja, stört sie dann nicht, wenn die Kunden nicht ihr Geld wollen.
Und das ist genau die Frage. Es gibt ja auch tatsächlich Analysten wie Assicurata, die darauf hinweisen, so man kann jetzt nicht ganz sicher davon ausgehen, dass die Kunden alle rational sind und ihr Geld bei den Versicherern lassen, wo es gerade ist.
Ich glaube, das ist andersrum. Wenn die rational wären, würden es abziehen.
Okay. Weil die Anlagemöglichkeiten
Weil die Anlagemöglichkeiten mal anders besser sind. Aber wie gesagt, Finanzrationalität gehört nie zu den starken Eigenschaften deutscher Lebensversicherungskunden. Dass sich daran, wie das verkauft wird und so weiter, die Leute glauben, es sind ja meistens eher viele kleine Beträge, die Leute glauben, dass sie da was für ihre Zukunft tun und kümmern sich auch gar nicht mehr drum. Und wenn sie da 5.000 Euro liegen haben oder 10.000, dann denken sie gar nicht drüber nach, das abzuziehen und woanders hin zu tun. Aber es gibt auch große Kunden und es gibt Kunden mit Einmalbeitrag und es gibt sehr große Kunden, die auch vielleicht mal mehrere Millionen als Einmalbeitrag eingezahlt haben und die denken bestimmt über sowas nach. Also da gibt es schon, wird es schon Druck geben. Die entscheidende Frage ist, wie stark dieser Druck ist. In den USA gab es Anfang der 90er mal 6 Bankenpleiten. Die hatten sich alle verzockt mit schlechten Wertpapieren, Junkbonds und anderen Papieren. Und bei 3 gab es einen Run auf die Lebensversicherer. Da sind Vertriebe rumgelaufen und haben gesagt, kommt, also gibt uns, hier ist der Brief, unterschreiben und legt das Geld woanders an. Und das kann man sich bei uns auch vorstellen.
Dass so ein paar Vertriebe halt gutes Geschäft wittern und die Leute dazu bewegen, da von den Versicherern.
Ja, umdecken ist immer gut. Ne? Mhm. Also, wenn du eine Bank findest, die
für gewisse Leute schon, ja.
Ja, genau, nicht prinzipiell. Und wenn du eine Bank findest oder ein Fondsunternehmen, das dir hohe Provisionen zahlt und durch Lande ziehst und sagt, Lebensversicherung ist so also schlecht, also hier ist der Brief, unterschreiben, dann lösen wir das auf und das Geld tun wir gleich da rein. Das könnte schon gehen. Ich halte es für unwahrscheinlich, aber möglich ist das.
Wer sind diejenigen Versicherer mit viel Einmalbeitragsgeschäft, wo wir dann genau hingucken werden, wie sich das entwickelt?
Eigentlich haben alle Großen das gemacht, also Allianz vorneweg, aber auch alle auch viele Große, Mittelgroße. Ungefähr so jeder, der sich das kapitalmäßig leisten konnte, man muss ja auch mit Eigenkapital unterlegen, die haben es auch gemacht. Aber da ist auch noch viel drin im Bestand. Die Allianz hat vor 2 Jahren aufgehört, das zu zeichnen, aber hat noch ordentlich was drin. Und da gibt es andere auch, die Sparkassenversicherer, also die Öffentlichen haben viel, haben auch über die Sparkassen viel gekriegt. Da ist schon ordentlich was gebacken.
Können Sie sich vorstellen, dass es so weit geht, dass die Liquiditätsposition bei einzelnen Unternehmen gefährdet wird und wir dann vielleicht von der BaFin hören, dass da größerer Korrekturbedarf besteht?
Ja, also die BaFin guckt ja nach der Liquidität. Zum ersten Mal, glaube ich, seit es sie in dieser Form gibt, guckt sie nach der Liquidität. Das hat sie nie gemacht. Bei so einem Drittel des Marktes, haben die uns mal gesagt, würden sie gucken. Vor allem bei denen mit vielen Einmalgeschäften und bei denen, die abwickeln, also den Abwicklungsspezialisten, weil da ja kein frisches Geld über Neugeschäft ins Haus kommt, sondern nur, also viele Beiträge noch zwar, aber der Aufbau ist ja nicht mehr da, es baut ja ab. Und die Versicherer sagen offiziell Liquidität überhaupt kein Problem. Weil ich habe mit einigen gesprochen, ich habe von mindestens 3 Vorständen gehört, sie würden sich da schon Gedanken machen. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass die in den vergangenen Jahren ihr Geschäftsmodell geändert haben und in der Lebensversicherung auf die Fondsgebundenen gegangen sind. Da hast du ja mit der ganzen Sache nichts am Hut, weil der Kunde das Risiko trägt, im Wesentlichen jedenfalls, es sei denn, man hat den Beitrag garantiert. Aber wenn das Neugeschäft fondsgebundenes Geschäft ist, wo der Beitrag des Kunden gleich in den Fonds geht und das Altgeschäft, was abgewickelt wird, natürlich dann der Bestand immer kleiner wird, aber kein frisches Geld mehr reinkommt, dann kann es ein Liquiditätsproblem geben. Also das ist so ein bisschen die Falle, die es da gibt.
Aber wir können davon ausgehen, dass sie allgemein stabil sind, die Lebensversicherer.
Sagen sie jedenfalls. Also ich mache solche Vorhersagen äußerst ungern. Ja, aber sie sind stabiler als vor 22 Jahren. Da waren sie nämlich fast pleite. Und ein einziger Mann hat verhindert, dass sie pleite gegangen sind.
Wer ist es gewesen?
Bernd Michels, der damalige GdV-Präsident. Der hat das verstanden. Der hat genau verstanden, was los war. Und ich habe den damals erlebt. Ich war ein paar Tage in der Berliner Redaktion der Financial Times Deutschland. Der hat mich da 2-mal besucht. Einmal sozusagen der allgemeine Besuch, wie er andere Redaktionen auch besucht hat, um zu erklären, was los war. Und dann nochmal ein halb privater Besuch, wo er ziemlich verzweifelt wirkte. Der ist zu jedem Politiker in jedes Ministerium, das beteiligt war, gegangen ist, wir müssen das Gesetz ändern, das Handelsgesetzbuch, § 341b, weil sonst müssen unsere Mitglieder, das war 2001, ganz viele Aktien abschreiben.
Neuer Marktcrash und sowas.
Verkaufen und die Versicherer, und es war durchaus so, dass einige Versicherer damals mit dem Rücken zur Wand standen und es pleiten gegeben hätte. Er hat sich durchgesetzt. Wissen Sie warum? Weil es den 11. September gab. Also der war kurz vorher, der 11. September war dann auch für alle Politiker das Signal, er hatte vorher schon, haben die schon in der Richtung gebohrt. Nach dem 11. September hieß es, ja sicher, da sind die Aktien dann noch mal gecrashed, nach dem 11. September, nach dem langen Sinkflug nochmal steil runter. Und haben alle gesagt, ja, da müssen wir was machen. Da haben sie es geändert.
Sie haben eben schon die Run-Off-Gesellschaften erwähnt. Wie funktioniert das denn bei denen, wenn die jetzt umdecken müssen? Also die haben diesen Bestand übernommen und die Anlagen. Und es kommt ja, wie Sie gesagt haben, kein frisches Geld, wo die jetzt sagen können, so das Frische kommt jetzt erstmal hier in die besseren.
Ja, Beiträge kommen ja schon.
Aber keine neuen Verträge.
Nee, und die Beiträge sind aber meistens auch dafür gebraucht, die Abläufe zu bezahlen. Also viel Geld ist da nicht übrig, was man frisch anlegen kann. Also die höheren Zinsen nutzen erstmal wenig, wenn man nicht alte Anleihen zum Beispiel in Verlust verkauft, um das Geld dann sehr viel profitabler anzulegen. Das muss man immer rechnen, ob sich das lohnt.
Rechnen ist sowieso immer gut.
Ja. Wie haben Sie denn die Krise empfunden? Ich meine, ist kein Geheimnis, sind jetzt nicht das jüngste Redaktionsmitglied hier.
Richtig.
Und haben auch schon die Krise 2001 bis 2003 miterlebt, auch als Journalistin, und die Krise 2008, die Lehman-Krise auch. Wie hat sie das angepackt, ist die aktuelle Krise?
Also aktuell tatsächlich nicht so viel, weil ich gerade in so Multikrisenmodus bin. Also meine Aufnahmefähigkeit für weitere Krisen ist quasi beschränkt.
Und
ja, Pandemie, Krieg vor allem, Zukunftsaussichten, Klima. Da ist quasi nur noch beschränkter Platz für weitere Aufregung. Das war dann früher anders.
Aber 2008 war schlimmer oder weniger schlimm als jetzt?
Das ist schwierig, also im Nachhinein ja immer anders zu beurteilen, weil man dann weiß, wie es ausgegangen ist und so. Ich weiß nur, dass ich damals halt sehr erstaunt war, weil ich mich so ein bisschen auskannte in diesem Investmentbanking-Umfeld.
Warum?
Ich hatte einen Ex-Freund, der da halt arbeitete, und die hatten immer ein Selbstverständnis, mit dem Geld anderer umzugehen und natürlich unheimlich selber viel Kohle zu verdienen. Und dass dann so ein Dämpfer kam und die dann, wie man bei Lehman dann ja in aller Welt gesehen hatte, mit ihrem Pappkarton die Bank verlassen mussten und nach Hause gehen, das war quasi so ein Ära-Ende auch.
Ja, merkt man sich aber auch fürs Leben, ne? So solche Bilder. Ja. Ich habe, glaube ich, 2001 bis 2003, habe ich das verstanden, auch darüber berichtet. Aber so die echte Tragweite, dass das wirklich eine Bedrohung war für den Kapitalismus in dieser Welt, habe ich nicht gesehen. Ist aber so gewesen. Also es hätte wirklich einen Crash geben können, wovon sich diese Wirtschaftsordnung nur schwer erholt hätte. 2008 habe ich sehr bewusst miterlebt, auch als Journalist. Das fand ich, da habe ich schon früh auch viel drüber geschrieben, dass dieser Ballon, der da in den USA aufgeblasen wurde, diese Blase nicht halten könnte. Da war ich sehr bewusst dran.
Damals haben wir ja auch noch viel über Schiffsfinanzierung geredet.
Genau.
Da war dann ja auch der direkte Bezug, dass das eben auch die Realwirtschaft beeinträchtigen würde. Und es war ja dann absehbar zum Beispiel, dass eben der Welthandel und die Schifffahrt ordentlich einbrechen werden.
Wir haben damals für Schifffahrtstitel berichtet. Und da waren so muntere Geschichten wie die HSH Nordbank, die sich so in wenigen Jahren zur größten Schifffahrtsbank der Welt entwickelte und meinte, das sei alles ganz sicher, weil alles wertbesichert und so weiter durch die Schiffe. Dass die Schiffe dann in der realen Krise, nach der Finanzkrise, nichts mehr wert waren, weil kein Mensch Güter transportieren wollte. Da war die Bank auch fast pleite. Ja, sowas. Das ist aus dem Gedächtnis der Journalisten mit einiger Erfahrung haben sie jetzt was erfahren, meine Damen und Herren.
Ja, und wie es weitergeht, da werden wir dann natürlich auch dranbleiben, was die Versicherer daraus machen.
Und die Banken und überhaupt.
Ich danke Ihnen für diese Woche, Herr Fromme, und ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Ja, ich danke auch unseren Zuhörern und Katrin Bergenkopf. Das macht immer Spaß. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.